dann war halt auch so Mitternacht rum, ich lag in meinem Zelt und dann kam schon so dieser Wind und dann habe ich rausgeschaut und sah halt, wie aus der Richtung, wo ich kam, Blitze in den Berg einschlugen und na, da habe ich eigentlich nur noch meine Sachen gepackt und dachte, ich muss irgendwie weiter runterkommen und da habe ich dann ja eigentlich von Mitternacht bis um 8, 9 Uhr morgens bin ich durchgerannt. Das war eigentlich schon eher eine sehr unkomfortable Situation, weil ich halt auch einfach dann durch natürlich viele Flüsse durch musste und dann vielleicht nicht mehr ganz so ruhig geschaut habe, wo ist vielleicht der beste Weg über den Fluss, sondern dachte nur, ah ja, das geht und da gehe ich jetzt durch. Ja, und dann war es aber halt natürlich schon, dass dann teilweise der Fluss deutlich über meinen Bauchnabel gekommen ist und es sind ja keine plätschernden Bächlein, sondern das ist teilweise ja durch die Schneeschmelze einfach schon eher reißend, sagen wir mal so. Und wenn ich überlege, dass man dann da ausrutscht und vielleicht dann unter den nächsten, das nächste Eis- oder Schneefeld kommt, ist dann vielleicht gar nicht mal so gut.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und erzähle euch heute, wie es Katharina geht. Katharina war vor 1,5 Jahren hier schon mal im Podcast zu Gast, kam da gerade aus Münster, war eine gute Woche, 10 Tage unterwegs gewesen, zu Fuß, bis sie hier in Hamburg bei mir ankam, hat eine Nacht bei mir sogar übernachtet, bei unserer Familie verbracht und hier im Podcaststudio mit mir gesprochen. Über das, was vor ihr liegt, beziehungsweise das, was zu diesem Zeitpunkt vor ihr lag. Ihre Idee, sie wollte auf einer nördlichen Route einmal um die Welt. Und zwar möglichst aus eigener Kraft, das heißt zu Fuß oder paddelnd, wenn das nicht geht, also wenn größere Strecken auf dem Wasser zurückzulegen sind, und das ist ja auf so einer Route um die Welt logischerweise der Fall, dann wenn möglich nur mit Unterstützung der Natur, also segelnd. Wie es Katharina geht, bis wohin sie es geschafft hat mittlerweile, was ihre Pläne sind, wie die sich möglicherweise angepasst haben, darüber sprechen wir heute. Der besondere Ansatz von Katharina war von Anfang an, dass sie diese Reise, dieses Abenteuer, das es ja zweifelsohne ist, auch als Kunstprojekt begriffen hat. Darüber haben wir viel in dieser Folge vor 1,5 Jahren gesprochen, auch darüber, wie sie das finanziell so bewerkstelligt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie erzählt hat, dass sie jahrelang wirklich gespart hat, in ihrem Atelier geschlafen hat, sich keinen Kaffee irgendwo draußen geleistet hat in einem Café, sondern wirklich geguckt hat, dass sie Geld beiseite legt. Das ist nicht viel. Sie ist sehr einfach unterwegs. Sie ist sehr bescheiden unterwegs. Und wir wollen auch darauf natürlich heute mal schauen, wie gelingt das so mit den finanziellen Möglichkeiten, die sie hat. Mir geht es in diesem Podcast darum, Inspirationen zu liefern, wie wir mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unser Leben bekommen. Und mit Leben meine ich eben tatsächlich auch unser alltägliches Leben und nicht nur dieses Abhauen, auf den Urlaub schauen, auf Reisen schauen, die uns rausführen aus dem Alltag. Das ist immer wieder schön, das gibt immer wieder neue Impulse und natürlich ist Katharinas Reise auch ein Stück weit ein Abhauen aus ihrem Leben hier, aber dadurch, dass sie so lange unterwegs ist, es werden mehrere Jahre sein, ist das Unterwegssein ja auch zu ihrem Leben geworden. Also für sie ist diese Reise ihr Alltag gerade. Die Frage ist natürlich, was können wir daraus ziehen für unseren Alltag oder für unser Leben, wenn wir jetzt nicht mehrere Jahre um die Welt ziehen wollen? Ich glaube, dass es da einiges gibt und das will ich gar nicht alles vorab formulieren. Eine Sache, auf die ich vorweg aber hinweisen möchte, ist wirklich dieses reduzierte sich fortbewegen. Immer zu gucken, wie kann ich das aus eigener Kraft machen, von A nach B zu kommen. Und das können wir natürlich wunderbar runterbrechen auf unseren Alltag, weil wir ständig Wege zurückzulegen haben. Ob die nur kurz sind, ob die mittellang sind oder ob das dann vielleicht sogar längere Reisen, Urlaube sind. Sich immer zu fragen, Geht das nicht auch irgendwie anders? Oder was könnte mir das geben, wenn ich das anders mache, wenn ich zum Beispiel zu Fuß gehe? Katharina geht sehr, sehr viel zu Fuß. Und das ist eine der einfachsten Möglichkeiten überhaupt, was anders zu machen, eine neue Perspektive zu gewinnen auf unsere Umgebung, an uns selbst vielleicht was Neues zu entdecken, meinetwegen auch ein bisschen körperlich zu trainieren, sich fit zu machen, Kalorien zu verbrennen, wo auch immer man da den Fokus drauf legen möchte. Wir sollten alle mehr gehen. Vielleicht das als kleine Botschaft vorab. Und jetzt schauen wir mal, wie es Katharina ergeht. Wo steckt sie überhaupt? Sie ist gerade in Longyearbyen. Das ist eine kleine Stadt, die größte, ehrlich gesagt, auf Spitzbergen, aber trotzdem eine kleine Stadt, ungefähr 2.500 Einwohner. Spitzbergen im äußersten Norden Europas. Svalbard, sagen die Norweger zu Spitzbergen, denn Spitzbergen gehört zu Norwegen. Aber Katharina wird uns noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie das da so aussieht, wo sie sich gerade befindet und wie sie dort hingelangt ist. Bevor wir reingehen in das Gespräch, atmen wir aber noch einmal kurz durch. Diese Folge wird euch präsentiert vom Alpin Magazin, dem Magazin für die Berge. Bei Alpin erfahrt ihr wirklich alles, was ihr über die Berge wissen müsst. Und zwar egal, was ihr in den Bergen veranstaltet, ob ihr gerne laufen geht, ob ihr Bergsteigen geht, Radfahren, Skilaufen oder mit dem Van in die Berge fahrt. Alles, was ihr über die Berge wissen müsst, erfahrt ihr bei Alpin. Alpin ist nicht nur ein Printmagazin, sondern auch digital und online super interessant. Es gibt jetzt ein neues Angebot, Alpin Plus. Und wenn ihr das abonniert, dann bekommt ihr Zugang zu vielen, vielen exklusiven Inhalten. Zum Beispiel zu allen Alpin Printausgaben der vergangenen Jahre. Und es werden sukzessive noch viel mehr werden. Nach und nach werden die alten Magazine dort eingestellt. Die Magazine, die natürlich auch voll sind mit Wissen, mit Expertise über die Berge und auch mit ganz viel Inspiration. Ihr bekommt Zugang zu hunderten Ausrüstungstests, wenn ihr Alpin Plus abonniert, aber auch zu Touren und Gebietsreportagen, zu Hüttenporträts. Ihr bekommt Benefits bei Partnern von Alpin, also wirklich auch Rabatte und Prozente. Ihr könnt bei exklusiven Gewinnspielen teilnehmen oder bei Touren und Events mit der Alpin-Redaktion. Wenn ihr das testen wollt, dann könnt ihr das zu einem wirklich sehr, sehr guten Preis tun. Und zwar für 99 Cent für einen ganzen Monat. Alle Infos zu diesem Angebot findet ihr unter alpin.de/alpinplus-freiraus. Nochmal alpin.de/alpinplus-freiraus. Und wenn ihr dieses Probeabo nicht abschließen wollt, dann guckt trotzdem mal auf alpin.de vorbei. Da gibt's neben der ganzen Inspiration nämlich auch immer tagesaktuelle Berichterstattung und interessante News aus den Bergen. Katharina, herzlich willkommen zurück im Frei-Raus-Podcast.
Ja, hallo und danke für die Einladung.
Wo steckst du? Wo erreiche ich dich?
Ich bin jetzt seit gut anderthalb Monaten in Longyearbyen auf Spitzbergen in einem Wohnzimmer mit Mikro und freue mich, dass wir uns unterhalten können.
In wessen Wohnzimmer sitzt du? Ist es dein eigenes Wohnzimmer?
Nee, von Sandra. Die wohnt hier schon seit gut 2 Jahren, Künstlerin und Guide und eine der ersten Personen, die ich hier tatsächlich kennengelernt habe, ja.
Das war bestimmt kein Zufall, oder? Weil du bist ja auch künstlerisch unterwegs, bist selbst Künstlerin. Hast du sie vorher kontaktiert oder war so ein, wir sehen uns auf der Straße und erkennen sofort, dass wir irgendwie gemeinsam ticken?
Nee. Also ich hatte vorher tatsächlich viele Menschen hier angeschrieben, aber sie tatsächlich nicht, sondern jemand anderes, wo ich dann unterkommen konnte. Und so viele Leute wohnen ja hier nicht, gut 2.500 meines Wissens, oder 3.000. Dann ist natürlich so diese Community von denen, die kunstschaffend sind oder sich als Künstlerin verstehen, dann auch relativ groß für so einen kleinen Ort, aber doch natürlich auch überschaubar in einer anderen Art und Weise. Und es gibt hier auch mehrere Residencies für Künstler und Künstlerinnen und bei einer gab es ein Café und dann haben wir uns da getroffen. Und natürlich ist es nicht so, dass das die einzige Überschneidung ist, sondern dann halt auch an vielen anderen Punkten man sich dann immer wieder begegnet und alle natürlich sich irgendwie kennen.
Jetzt müssen wir nochmal, oder würde ich natürlich gerne mit dir schauen. Wir haben vor anderthalb Jahren gesprochen, da warst du gerade losgelaufen. Ja. Also das ist jetzt das zweite Jahr, dass du unterwegs bist, anderthalb Jahre.
Ja.
On Tour. Natürlich einmal, wie ist es dir ergangen, ja, seit wir hier zusammengesessen haben in Hamburg vor anderthalb Jahren? Was hast du erlebt? Aber vielleicht vorab noch einmal, wie geht's dir gerade?
Ja, mir geht's sehr gut. Gerade wo du das ansprichst, wie lange ich unterwegs bin, da kommt mir das auch sehr unglaublich vor, teilweise auch wenn ich manchmal einfach Bilder sehe von der Zeit, wo ich losgelaufen bin, oder das Handy hat ja diese tolle Funktion, dass einem abends vorgeschlagen wird, was vor einem Jahr passiert ist zum Beispiel. Und da kann ich gar nicht glauben, wie grün es zum Beispiel da war oder ja, das, was seitdem alles passiert ist. Und auch gerade natürlich jetzt hier gibt's sichtbar keine Bäume, botanisch gesehen schon, aber die sind dann nur 1 Zentimeter groß. Ja, das ist einfach so eine komplett andere Umgebung, wie die, in der ich, durch die ich losgelaufen bin. Das lässt das Ganze für mich teilweise sehr unwirklich erscheinen.
Und du hast, wenn ich dich jetzt so sehe, das sehen die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht. Wir telefonieren am Morgen um 10 Uhr. Du hast Morgensonne im Gesicht, würde ich jetzt sagen. Bei dir ist es wahrscheinlich schon fast die Nachmittagssonne. Es ist ja hell den ganzen Tag.
Immer
oder
hell.
Wie ist es? Ja,
es
ist immer hell.
Ja, 24 Stunden.
Ja,
ja, genau. Das ist auch, also das hatte ich ja auch schon in Norwegen erlebt letztes Jahr. Bin ja erst so ein bisschen in der Geschwindigkeit des Frühlings sozusagen weiter nach Norden gegangen. Aber natürlich wurde es dann immer heller. Trotzdem war es so, dass natürlich so um Mitternacht die Sonne zwar schien, aber ja dann doch über dem Horizont stand oder die Lichtfarbe sich doch deutlich unterschieden hat, obwohl es taghell war. Aber hier ist wirklich das nochmal ein anderes Level. Also die Sonne steht komplett über einem, fast im Zenit sozusagen. Und ja, und es ist wirklich hell. Also bestimmt kann man das irgendwie messen, dass es doch ein bisschen anders ist. Aber es ist so mit dem Auge eigentlich keine andere Lichtfarbe aktuell. Und dann kann es sein, dass den Tag über vielleicht ein bisschen graues Wetter ist. Und dann auf einmal fängt abends die Sonne an zu scheinen. Und dann hat man halt um Mitternacht strahlend blauen Himmel und Sonnenschein, ja.
Wie machst du das ganz praktisch mit dem Schlafen? Legst du dich dann in einen abgedunkelten Raum? Hast du eine Schlafmaske oder kannst du so einfach schlafen, auch wenn es hell ist?
Als ich letztes Jahr dann zu Fuß im Zelt unterwegs war, da habe ich einfach halt dann so eine Mütze über die Augen gezogen. Weil tatsächlich, also einschlafen tue ich dann sehr gut, weil ich einfach müde bin, aber wach dann um 4 Uhr oder so auf. Und dann schlafe ich meistens auch nicht mehr unbedingt so richtig ein. Aber jetzt hier aktuell, diesen Monat, wohne ich noch auf dem Segelschiff, wo ich ein bisschen als Host arbeite. Und da kann man natürlich sehr schön abdunkeln.
Dann lass uns noch mal zu unserem letzten Gespräch springen, beziehungsweise an den Start deiner Reise. Es liegt ja mehr oder weniger aufeinander. Ja, du warst, als du hier vorbeikamst in Hamburg, gerade, ich glaube, 10 Tage unterwegs, bist in Münster losgelaufen mit deinem Rucksack und hast vor, und das wäre vielleicht die erste Frage, ist das nach wie vor der Plan, auf einer nördlichen Route einmal um den Globus zu laufen bzw. dich zu bewegen? Denn es ist ja nicht nur Laufen aus eigener Kraft und oder wenn möglich eben ja mit der Unterstützung der Natur, sagen wir mal so. Also jetzt nicht mit irgendwelchen motorisierten Vehikeln. Wie hat das funktioniert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, als wir hier in Hamburg zusammensaßen?
Also bis jetzt sehr gut. In Dänemark war das tatsächlich da die erste Ausnahme schon direkt, weil ich musste über die Storebæltbrücke kommen und hatte im Vorfeld viel gesucht, ob ich mit jemandem rüberfahren könnte mit einem Boot oder paddeln oder so. Aber es war ja noch relativ früh im Jahr. Und dann hatten mir an vielen verschiedenen Stellen schon Leute gesagt, dass es nicht geht. Und die einzige Stelle, an der ich keine Antwort bekommen hatte, war dann Nyborg. Und dann dachte ich, okay, dann versuche ich es halt dann da vor Ort. Genau, und dann habe ich ein paar Tage versucht, da rüber zu kommen und habe dann aber keine Möglichkeit gefunden auf dem Boot. Also es waren auch keine Boote im Wasser. Und da bin ich dann über die Brücke gehitchhiked. Aber ansonsten seitdem, also nach Schweden bin ich dann auch rüber gepaddelt und ansonsten halt immer zu Fuß. Jetzt dann von norwegischem Festland hier hoch bin ich gesegelt. Da ist natürlich schon so dass man ab und zu so aus dem Hafen zum Beispiel raus den Motor nutzt. Aber wir hatten sehr, sehr gute Bedingungen. Also es war sehr, sehr viel wirklich reines Segeln mit einem kleinen Zwischenstopp auf Björneier, also dieser Bäreninsel auf halber Strecke. Und da war dann auch teilweise ein bisschen Motorsegeln dabei.
Mit wem bist du denn gesegelt? Wen hast du da gefunden?
Das ist ein norwegisches Unternehmen, Sail Norge heißen die. Selber habe ich keine Segelzertifikate und habe dann den ganzen Winter über wild rumgeschrieben sozusagen, ob mich nicht jemand mitnimmt. Ich kann zwar auch was zahlen, aber halt nicht irgendwie so eine gesamte Überfahrt. Und dann hatte ich mit denen halt das so vereinbart, dass ich zwar auch gegen Bezahlung, aber halt auch etwas Rabatt über Spitzbergen dann nach Island, das ist ja dann der nächste Stopp sozusagen, segeln kann. Weil das war natürlich auch so eine Frage, wer nimmt mich mit nach, in der Gesamtheit gesehen sozusagen, weiter nach Westen. Und so kam dann noch Spitzbergen dazu sozusagen.
Aber ihr habt einen längeren Aufenthalt gerade in Spitzbergen.
Ja, genau. Genau, also die machen halt hier so ganz klassisch dann im Sommer diese Ski-and-Sail-Touren, dass man so eine Woche rumfährt, bisschen Ski fährt. Und das mache ich natürlich jetzt alles nicht mit, sondern bin dann hier vor Ort. Also das, da gibt's einfach verschiedene Anbieter, sagen wir mal, die relativ ähnliche Sachen dann auch anbieten. Immer mit dieser Rundtour von norwegischem Festland hier hoch und dann irgendwie wieder zurück. Ja.
Und was machst du momentan?
Sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe unter anderem 2 Wochen auf einem größeren Segelschiff gearbeitet. Das hat sich ganz spontan ergeben. Einfach ja im Service eigentlich, aber auch ja alles, was so ein bisschen anfällt. Irgendwie gibt's ja immer was zu tun auf so einem Segelschiff. Guide hier aber auch wieder. Ja, aber treffe vor allem auch einfach sehr, sehr viele Leute. Habe jetzt noch einen anderen Guiding-Kurs gemacht, der beinhaltet hat, dass ich auch Eisbär-Sicherheitskurs habe. Und wenn jetzt irgendwann das Führungszeugnis aus Deutschland da ist, dann darf ich auch eine Waffe hier führen. Und das ist erweitert natürlich auch dann einfach den Bereich, in dem ich unterwegs sein kann, alleine oder ja vielleicht auch dann mit anderen leichter unterwegs sein kann. Und weil ich nicht abhängig davon bin, dass jemand anderes immer die Waffe dann trägt.
Weil das Voraussetzung ist. Also wenn du da unterwegs bist auf Spitzbergen, brauchst du immer eine Waffe und oder Signalpistole? Oder wie ist das geregelt?
Also es ist...
Oder ist es angemessen?
Angebracht, ja genau, sagen wir mal so. Ja. Es ist nicht vorgeschrieben, aber es ist einfach sehr dumm, wenn man es nicht macht. Und hier in der Stadt braucht man es nicht eigentlich, weil es einfach genug Leute gibt. Und gerade jetzt ist es ja auch immer hell. Das heißt, wenn ein Eisbär tatsächlich sich dem Ort nähern würde, dann würde der so früh entdeckt werden, dass man dann einfach den vorher wieder verjagen könnte. Also weil das Ziel ist natürlich eigentlich immer, dass es gar nicht erst zum Zusammentreffen kommt und das Schießen wirklich nur in der allerletzten Not sozusagen geschieht.
Bist du im Eisbär schon begegnet?
Nur vom Schiff aus, ja, genau. Da haben wir welche gesehen, ja.
Jetzt will ich gar nicht diesen Weg, den du gemacht hast, bis da nach da oben so überspringen. Wenn wir nochmal drauf schauen, von Hamburg, so Dänemark hast du schon gesagt, dann kommen ja so ein paar Länder, so ein paar skandinavische, die du dann auch erlebt hast. Wie war das da unterwegs zu sein, zu Fuß? Also auch wieder viele Fragen. Ich habe so viele Fragen auch in unserem ersten Gespräch schon gehabt. A, wie ist es dir ergangen mit deiner Beziehung zum Laufen sozusagen, also zum Gehen? Das vielleicht als erstes und danach. Wie sind auch so die Unterschiede zwischen diesen Ländern? Für uns ist es oft einfach Skandinavien. Ja, das ist irgendwie Norwegen, Schweden, Finnland. Das ist so ein Ding. Aber du hast mit Sicherheit die Länder ja auch nochmal anders erlebt und vielleicht sind es auch einfach nicht nur Länder, die da Grenzen ziehen, sondern auch Stämme, Kulturen, Regionen, ja, wo es Unterschiede gibt. Aber lass uns doch mit der Frage mal starten, wie ist es so mit dem Laufen für dich gewesen? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil es natürlich auch einen großen Unterschied dadurch gab, wo ich unterwegs war, von der Art des Weges. Also natürlich jetzt gerade dann Norddeutschland, Dänemark ist in einer gewissen Weise dann doch ähnlich, weil es komplett durchstrukturiert ist, menschgemacht. Ich war halt eigentlich konstant auf, ja, sagen wir mal, das Wildeste war halt irgendwie ein Feldweg. Sehr viel asphaltiert oder halt so Schotterwege unterwegs. Und dann halt auch, was mich umgeben hat, waren halt dann ja sehr viele Felder und ja einfach eine durchweg gemachte Struktur. Und das ist das, was auch das mein Gehen zu großen Teilen, finde ich, sehr verändert oder beeinflusst hat, war, dass ja, ich in den Momenten natürlich, das hat sich einfach für mich ein bisschen gezogen, obwohl ich natürlich auch da sehr große Distanzen teilweise dann pro Tag zurückgelegt habe, weil es halt einfach keinen richtigen Widerstand gab. Auch die Orientierung, das fällt ja da so gut wie weg. Plus zudem habe ich sehr häufig entweder in Gärten gezeltet oder teilweise dann, weil ich danach gefragt habe, also nach den Gärten gefragt habe, dann auch drinnen geschlafen habe bei Leuten. Das ist natürlich auch was, wo man dann nicht vielleicht morgens sehr erholt dann startet oder halt auch einfach abends dann vielleicht doch ein bisschen besseres Abendessen bekommen hat. Das war alles irgendwie, waren das glückliche Zufälle, sagen wir mal so, aber die haben natürlich dazu geführt, dass man dann etwas beschwingter teilweise vielleicht dann in den nächsten Tag gestartet ist. In Schweden bin ich dann auf richtigen Wanderwegen, einmal Hallandsleden und dann Bohusläden unterwegs gewesen. Und das sind ja lange zusammenhängende Wanderwege, die man dann auch also von einem direkt auf den nächsten übergehen kann. Und dann aber sehr, sehr gut ausgeschildert, auch sehr beliebt. Ich habe vorher schon von denen viel gehört, also in Deutschland sehr beliebt, war aber selber noch nie auf diesen Wegen unterwegs gewesen und war auch dann etwas vor der Saison, sagen wir mal so, 2-3 Monate vor der Saison dort unterwegs, wodurch ich natürlich dann eigentlich keine Gesellschaft von anderen wandernden Menschen hatte. Aber dort hat man natürlich dann diese gesamte Infrastruktur aus immer wieder mal irgendwie so ein Shelter, wo man übernachten kann. Allein diese Auszeichnung, dass man halt dann immer weiß, okay, jetzt kommt wieder ein Ort und es ist halt auch immer noch Südschweden, also es ist doch noch relativ dicht besiedelt so. Und von dort aus dann nach Norwegen, da ist es dann mit der Wanderwegbezeichnung sozusagen, dann wird es eigentlich ab der Grenze sehr anders. Also Südnorwegen ist natürlich auch noch relativ dicht besiedelt und die Wege sind dann auch noch oft erkennbar. Aber dann gibt es ja weiter, etwas weiter nördlich, zum Beispiel Børgefjell, ein Nationalpark. Und da wurde sich vor einigen Jahren schon ganz bewusst dazu entschieden, gar keine Wege auch anzulegen. Also auch weder Markierungen, es gibt auch keine Hütten, sondern es soll einfach wirklich kein Eingriff geschehen. Und das, so diesen Übergang von richtig extrem markierten Wanderweg, das ist fast unmöglich eigentlich, sich zu verlaufen im Prinzip, selbst ohne Karte, hin zu etwas weniger markierten. Dann natürlich auch in Norwegen lag noch sehr, sehr viel Schnee am Anfang, wodurch ich dann ja teilweise dann nicht die Routen nehmen konnte, die ich ursprünglich gedacht hatte, weil einfach das letztes Jahr noch zu viel Schnee gab. Das aber nicht jedes Jahr der Fall ist, also man weiß das halt nicht genau vorher. Und dann bin ich auf dem Pilgerweg unterwegs gewesen. Einfach so viele verschiedene Qualitäten von Wegen und die haben dann wiederum einfach das Gehen sehr stark beeinflusst, weil ich finde zum Beispiel, wenn man auf so einem extrem gemachten Weg unterwegs ist, wird es fast schon so, als konsumiert man im Prinzip die Umgebung, weil man vielleicht sich so wenig Gedanken um den Weg machen muss. Gerade dann im Børgefjell zum Beispiel, da ist halt auch nicht so, dass man weiß, okay, man geht jetzt 5 Kilometer nach Westen und dann kommt da wieder ein Weg, sondern da ist halt wirklich in dem gesamten Nationalpark nichts. Da muss man halt sich sozusagen den Weg suchen. Und auch da war ich relativ früh im Jahr, also so etwa 2 Wochen vorher sind da noch die Leute Ski gefahren. Bei mir gab es noch sehr viel Schnee, aber halt eben nicht mehr genug zum Skifahren. Und dann läuft man halt über die Schneefelder, muss immer genau gucken, wie sieht das Schneefeld aus? Ist da drunter vielleicht ein Fluss? Also darf man vielleicht da besser nicht überqueren. Man muss halt einfach ganz anders irgendwie in die Landschaft sich einfühlen, sagen wir mal, oder die lesen können. Und man kann halt auch ganz schwer sozusagen Tipps bekommen oder Tipps weitergeben, weil vielleicht schon 1-2 Tage später durch die Schneeschmelze alles wieder ganz anders aussieht. Und das ist halt dann schon ja ein sehr, sehr großer Unterschied im Gehen. Und das ist auch nicht mehr ja so ein marschierendes Gehen, was man vielleicht in Dänemark dann praktizieren kann. Sondern das ist mehr so ein Rumkraxeln, also von einem Stein zum nächsten und immer einbrechen in Schnee oder dann später Sumpf, sehr, sehr viel Sumpf auch, ja.
Hast du da Momente gehabt, wo du gedacht hast, eigentlich bist du hier so ein bisschen, keine Ahnung, überfordert, das ist gefährlich, was du hier machst, bist dem nicht gewachsen oder hast du so das Gefühl gehabt, ich wachse hier doch sukzessive an meiner Aufgabe und habe das eigentlich mehr oder weniger alles im Griff, so wie man es eben im Griff haben kann, ne, wenn es um Natur geht?
Also das Wachsen oder das, was ich gelernt habe, das ist natürlich dann in dem Moment vielleicht, bekommt man das nicht so mit, sondern das ist vielleicht dann überwältigend, aber dann natürlich im Nachhinein, jetzt würde ich schon sagen, okay, ich habe sehr, sehr viel auch gelernt, auch die Art, wie Schnee ist oder auch gerade jetzt, wenn ich dann mal mit anderen unterwegs war, die vielleicht selber nicht so viel unterwegs sind, einfach zu sehen, wo ist ein Weg oder wo ist jemand gegangen oder wo ist aber halt eben kein Mensch gegangen, sondern vielleicht ein Tier. Und das kann man schon an vielen Stellen erkennen. Aber erstmal sieht's da nach dem Weg aus, aber es ist vielleicht vom Rentier oder von Rentieren, weil die halt auch immer über lange Zeiten dieselbe Wege nehmen und dann ist es halt abgelaufen, aber es ist halt eben kein menschgemachter Weg und endet vielleicht nicht da, wo man das denken würde. Ja, Überforderung in dem Moment habe ich eigentlich vielleicht nur auch tatsächlich im Bürgerfeld gespürt, als einfach Gewitter kam. Ich bin jetzt ja nicht in Bergen unbedingt groß geworden und war dort aber halt sehr, sehr weit oben. Es gibt dort auch keine Bäume. Und dann war halt auch so Mitternacht rum. Ich lag in meinem Zelt und dann kam schon so dieser Wind vor einem Gewitter. Ja, und dann habe ich rausgeschaut und sah halt, wie aus der Richtung, wo ich kam, Blitze in den Berg einschlugen. Und das war halt generell im letzten Sommer so, dass immer so eine gute Woche wurde es immer heißer und dann gab es ein Gewitter. Und da war das halt genau so, dass ich dann mitten im Bürgerfeld war, relativ weit oben auf dem Berg. Na, und da habe ich eigentlich nur noch meine Sachen gepackt und dachte, ich muss irgendwie weiter runterkommen, dass ich nicht halt als einzige Erhebung da oben bin. Und da habe ich dann ja eigentlich von Mitternacht bis um 8, 9 Uhr morgens bin ich durchgerannt, wenn man so will.
Vor dem Gewitter weg oder hat es dich dann irgendwann eingeholt?
Vor dem Gewitter weg, genau. Ja, es hat mich eingeholt, aber dann war ich tatsächlich schon wieder etwas weiter unten im Tal. In dem Moment bin ich halt einfach marschiert sozusagen. Das war vielleicht auch einer der Momente, wo ich dann einfach so reagiert habe. Aber nachträglich würde ich sagen, okay, das war eigentlich schon eher eine sehr unkomfortable Situation, weil ich halt auch einfach dann durch natürlich viele Flüsse durch musste und dann vielleicht nicht mehr ganz so ruhig geschaut habe, wo ist vielleicht der beste Weg über den Fluss, sondern dachte nur, ah ja, das geht und da gehe ich jetzt durch. Ja, und dann war es aber halt natürlich schon, dass dann teilweise der Fluss deutlich über meinen Bauchnabel gekommen ist und es sind ja keine plätschernden Bächlein, sondern das ist teilweise ja durch die Schneeschmelze einfach schon eher reißend, sagen wir mal so. Und wenn ich überlege, dass man dann da ausrutscht und vielleicht dann unter den nächsten, das nächste Eis- oder Schneefeld kommt, ist dann vielleicht gar nicht mal so gut.
Gab es Momente, jetzt haben wir einen, der gefährlich war und ein bisschen unangenehm war, wo du sagst so, oh, an die erinnere ich mich so gerne zurück?
Eigentlich tatsächlich auch derselbe Moment, weil es einfach diese unglaubliche Mitternachtssonne dann war. Die Atmosphäre ist halt schon dann auch anders. Also einfach die Art, wie die Vögel fliegen. Moskitos sind da jetzt nicht so viele gewesen, aber halt trotzdem Insekten, die fliegen ja dann auch anders. Und halt dieser beständige Vorgewitterwind, da unterwegs zu sein, ist halt auch irgendwie so ein bisschen berauschend gewesen. Und da erinnere ich mich auch bei allem, dass es auch ein bisschen unheimlich war, auch sehr, sehr gerne dran zurück. Ja, aber ansonsten ist das sehr, sehr schwierig, weil einfach jeder Tag alleine schon so viele Momente beinhaltet hat. Entweder, dass ich Menschen getroffen habe zufällig oder ja, einmal saß ich in meinem Zelt und dann ist eine Eule ganz nah auf dem Ast vor mir gelandet und hat, ja, ich weiß nicht, ob sie mich angeguckt hat, aber in dem Moment hat sich das so angefühlt. Ja, so Situationen hatte ich vorher auch schon mal, dass einfach so Tiere mich einfach, wie als wären die da und nur ich wäre ansonsten auch da. Und da hatte ich natürlich jetzt einige so Momente auf der Tour, wo ich dachte, wow, krass, die Eule guckt mich an oder der Hase guckt mich an oder Rentiere, die sind ja auch sehr speziell, die bleiben so stehen, kommen nie ganz nah, aber bleiben trotzdem dann auf dem Weg vielleicht stehen und gucken einen an. Und das sind einfach so viele so kurze Momente, von denen aber dann jeden Tag irgendwie so eine kleine Ansammlung passiert.
Diese Situation, in denen man das Leben auch besonders spürt, weil es gerade ein bisschen, auch nur ein kleines bisschen in Gefahr ist vielleicht, ja, weil ja, das etwas ist, was eben außergewöhnlich ist. Und selbst bei dir, du machst ja nun etwas, was viele Menschen in ihrem Alltag nicht tun, aber hast ja auch dann deinen Alltag im Gehen, im Unterwegssein. Und auch da gibt es natürlich Momente, die dann wieder außergewöhnlich sind. Was ist das Wertvollste, was du gewonnen hast in der Zeit bislang?
Vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Das muss ich schon sagen. Auch jetzt dadurch, dass ich guide, einmal ja auch in Tegenes, habe ich ja auch geguided und auch jetzt hier. Und sagen wir mal, die Menschen, die ich guide, sind zu großen Teilen, ist eine ähnliche Gruppe. Auch viele aus Deutschland oder auch Großbritannien. Und da merke ich dann schon irgendwie so viele Dinge, die ich vielleicht so als jetzt fast schon als selbstverständlich annehme oder die mich gar nicht aufregen. Also die hätten mich vielleicht vorher auch schon nicht aufgeregt, aber das ist einfach so, ich will es nicht stoisch nennen, aber sowas, ja, da kann man in dem Moment ja eh nichts ändern, und aufregen würde sich jetzt, würde der Lage auch nichts beitragen, dann macht man halt weiter. Und das ist ja vielleicht was, was einem auch hilft, wenn man irgendwie so unterwegs ist am Gehen, aber halt natürlich dann jetzt hier werde ich mir dessen öfter mal bewusst, da ich denke, ja gut, da muss man sich jetzt eigentlich nicht aufregen, weil man irgendwie 2 Minuten wartet und der Bus war für 15 nach angekündigt und kommt, ist um 17 nach noch nicht da. Oder das sind natürlich jetzt so Kleinigkeiten, aber man muss nicht eigentlich die Wettervorhersage immer im Blick haben, weil man kann es ja eh nicht ändern, sozusagen.
Du hast schon gesagt, es geht dann irgendwann weiter mit dem Schiff von Spitzbergen nach Island. Weißt du schon wann?
Ende August, ja.
Das heißt, bis dahin hast du noch Zeit vor Ort.
Genau.
Und dann segelst du im besten Fall mit viel Wind nach Island.
Ja.
Viel Wind aus der richtigen Richtung.
Genau.
Steigst da dann von Bord und was passiert dann? Mhm. Was erwartet dich dann da? Hast du eine Ahnung?
Ich habe eine ganz grobe Ahnung, aber das ist noch nicht final. Genau. Also ich habe jetzt natürlich verschiedene Leute angeschrieben. Ich suche noch aktuell so eine Art Anlaufstelle, weil ich natürlich irgendwie ja hoffe, dass ich da vielleicht nochmal so eine irgendwie in eine Gemeinschaft, sagen wir mal, reinkommen von einem Ort. Also häufig ist es leider so, dass es so dieses Guiding-Field, einfach ja viele Leute, die dann halt eben nicht von dort sind, dort arbeiten, weil man natürlich eben verschiedene Sprachen braucht. Aber das ist, trennt einen halt auch ein bisschen. Das fand ich zum Beispiel jetzt in Kirkenes sehr schön, dass ich habe halt einfach da, war halt einfach Teil des Ortes sozusagen. Und hier ist es, in Longyearbyen ist es doch deutlich getrennter, und das ist ja häufig der Fall einfach. Hier ist es natürlich in Longyearbyen schon so, dass die Anzahl derer, die wirklich hier geboren sind und dann auch noch immer hier leben, ist sowieso schon mal sehr gering. Oder die Leute, die einfach sehr, vielleicht seit 10, 20 Jahren oder so hier leben, das sind auch sehr, sehr, sehr wenige. Im Prinzip steht immer so ein bisschen im Raum, ah ja, wie lange bleibst du denn noch? Bei allen, also auch selbst bei denen, die schon seit Jahren hier leben. Auch wenn man zum Beispiel sehr krank werden würde, dann ist es hier auch nicht der beste Ort. Das verändert natürlich so eine Gesellschaft auch. Und in Kirkenes ist das natürlich eine andere Situation auch, die es aber natürlich auch leichter gemacht hat, einfach wirklich so ein, wenn man wollte, Teil der Gesellschaft zu werden, Norwegisch auch zu lernen. Dort gibt es eine Kunstorganisation, die heißt Pikene Papron. Und die organisieren auch immer einmal im Jahr so eine Art ja, Kunstfestival, wenn man so will, für mehrere Tage, und da werden halt verschiedene Menschen eingeladen, Künstlerinnen, aber auch Musikgruppen, aber auch Menschen, die sich inhaltlich auf andere Art und Weise mit dem Thema beschäftigen, was jetzt dieses Jahr Soft Shield war. Also natürlich ist einfach die Nähe zur russischen Grenze dort sehr, sehr präsent. Als die Grenze gezogen wurde im Anfang 19. Jahrhunderts, gab es schon mal so ganz ähnliche Ideen, die es auch heute gibt, nämlich dass halt einfach norwegische Menschen im besten Falle dort leben sollten, um halt diese Grenze zu manifestieren. Und diese Idee findet sich halt heute auch wieder, und auf einmal gibt's halt kulturelle Förderung für die Gegend und einfach um das Leben ein bisschen zu verbessern. Deshalb war halt so diese Überlegung, wie weit ist das denn gerechtfertigt, sich als Soft Shield zu fühlen? Oder ist es eher nur so ein Gefühl? Das war eine Arbeit, und das war natürlich fantastisch, um dann auch Teil irgendwie der Gemeinschaft dort zu werden und diese Strukturen kennenzulernen und ja, einfach viele Leute und viele so kennenzulernen. Und das, sowas in der Art wäre natürlich fantastisch, in Island auch wieder zu haben. Natürlich wird es wieder ganz anders, aber ja, irgendwie so ein Anhaltspunkt. Und dann würde ich von dort, also ich komme in Ísafjörður an, im Nordwesten, dahin gehen sozusagen, wo ich vielleicht so eine Anknüpfungsstelle hätte. Ob ich dann da die ganze Zeit bleibe, das weiß ich natürlich nicht. Sowas in der Art stelle ich mir vor.
Möchtest du dann in Island erstmal bleiben? Hast du da einen Zeitrahmen gesetzt? Oder wann soll es dann weitergehen? Weil das längerfristige Ziel ist ja dann, gen Westen zu kommen und in Kanada anzukommen,
genau.
Irgendwann. Möglicherweise nochmal über Grönland oder nicht? Oder von Island dann direkt nach Kanada?
das hängt davon ab, wer mich mitnimmt mit einem Segelschiff oder Segelboot.
Und wenn du dann weißt, du bist an einem Ort irgendwie in Island, dann suchst du dir auch eine Unterkunft, wo du ein bisschen länger bleiben kannst. Ne? Schläfst du jetzt nicht im Zelt, sei denn du bist unterwegs, oder?
Genau. Also gerade sieht so aus, als könnte es sein, dass ich relativ mittig zwischen West und Ost und im Norden Islands bleiben könnte erstmal. Das heißt, dann würde ich so gut 600 Kilometer ungefähr dahin wandern, da natürlich im Zelt schlafen und dann dort wäre das eine Farm auch, dort dann wahrscheinlich drinnen schlafen. Könnte auch im Zelt schlafen, aber gerade wenn man im Ort ist, finde ich, ist separiert das einen teilweise dann doch von der Gesellschaft, wenn man immer im Zelt schläft. Dann würde ich ja auch wieder dahin gehen, wo ich weiter segel und ich habe auf jeden Fall auch den Plan, irgendwie einmal Island zu entweder überqueren oder zu umrunden oder in irgendeiner Form wirklich, wenn ich schon mal da bin, mehr kennenzulernen als nur den Ort, wo ich dann ein bisschen bleibe. Und natürlich Island ist auch rein pragmatisch gesehen so die letzte Möglichkeit für mich, legal Geld zu verdienen, weil in Kanada oder ab da wird es natürlich deutlich komplizierter mit der Bürokratie. Und da die meisten, wenn sie überhaupt nach Kanada segeln, dann eher im Sommer segeln, wäre das auch wieder relativ lang im Prinzip die Zeit auf Island, ja.
Wie sehr hast du den Gedanken, den künstlerischen Gedanken verfolgt? Was konntest du oder wolltest du kreieren im künstlerischen Sinne, im Zusammenhang mit deinem Unterwegssein?
Also ich habe natürlich zwischendurch immer gezeichnet, also gerade auch jetzt im Winter. Manche Sachen merke ich, dass die mir sehr schwer fallen, weil mir einfach so eine Ruhe dann wiederum fehlt. Also die Energie, die was Gutes sein kann für manche Sachen, hindert aber teilweise einfach so, dass ich so einen ruhigen Moment habe, plus auch dann oft einfach keinen Ort, um mal Sachen liegen zu lassen. Also auch jetzt zum Beispiel, jetzt wohne ich ein bisschen auf dem Segelschiff, dann ziehe ich auf den Campingplatz. Ja, ich sitze häufig in der Bibliothek, wo man natürlich auch wieder alles mitnehmen muss, wodurch ich dann im Endeffekt auch viel geschrieben habe. Einfach so, ja, freiere Texte, Gedichte vielleicht oder eher Skizzen als größere Zeichnungen. Aber ich hatte zum Beispiel jetzt auch eine Ausstellung in Münster mitgemacht oder auch auf dem Weg tatsächlich letztes Jahr schon in Vilnius. Und da habe ich dann halt auch Zeichnungen hingeschickt oder Texte hingeschickt und so eine, ja, Aufträge, wenn man so will. Ja, und das ist natürlich immer ein toller Moment, weil man nochmal vielleicht für einen bestimmten Raum auch und ein bestimmtes Publikum sich was überlegt. Also anders, als wenn ich vor mich hinarbeite und ja vielleicht für mich selber einen Prozess habe, aber das vielleicht einfach dann auch niemanden unbedingt zeige. Aber ansonsten verfolgt mich das auch teilweise ein bisschen, dass ich immer so einen Druck verspüre, dass ich denke, ah, ich muss noch, ist das alles. Auf der einen Seite bin ich überzeugt davon, dass das ganze Jahr auch meine künstlerische Arbeit ist und dann im gleichen Maße, wie ich überzeugt bin, zweifle ich aber auch daran, ob das wirklich jetzt so künstlerisch ist ein konstanter Prozess.
Das große Bild, das ergibt sich dann noch irgendwann zum Schluss, ja, genau, wahrscheinlich. Filmst und fotografierst du viel? Weil das geht mir auch manchmal so, dass ich dann unterwegs bin und denke, ach nee, ich habe gar keinen Bock jetzt gerade. Mhm. Wie geht dir das?
Also Filmen geht so, also immer mal wieder, phasenweise. Fotografieren tue ich eigentlich viel, aber dann eher, um dann diese Momente zu dokumentieren. Ich habe zwar auch eine ganz okaye Kamera dabei, aber das war eh nie mein Fokus, irgendwie da jetzt die irgendwelche krassen Landschaftsfotografien oder sowas zu machen, sondern eher mir zu überlegen, wie könnte ich einfach diesen Weg dokumentieren. Und das mache ich eigentlich sehr konstant, aber halt dann teilweise mit der Kamera, teilweise mit dem Handy, GoPro, je nachdem, was so sich ergibt. Genau, das einzige technische Mittel, was ich wirklich erst einmal verwandt habe, war Aufnahmegerät, also für Sound. Das habe ich früher sehr, sehr viel gemacht. Da habe ich aber immer im Hinterkopf, wie um Himmels Willen soll ich denn das verarbeiten, weil in der Regel habe ich gar keinen Computer. Und dann, das ist vielleicht eine Ausrede auch, aber das ist auf jeden Fall präsent, dass einfach so meine üblichen oder bis zum Losgehen üblichen Strukturen, wie ich an künstlerische Arbeiten herangegangen bin, einfach halt ja nicht existieren. Jetzt gerade habe ich einen Laptop zur Verfügung, aber dann wieder nicht. Also das sind einfach so dann neue Gedankenprozesse, die da sozusagen angestoßen werden oder wurden. Weil einfach so diese Dinge, die ich erstmal, für die ich Ideen habe, einfach halt dann in dem Moment nicht gehen oder mir dann auch vielleicht dann, wenn ich länger drüber nachdenke, dann doch nicht mehr so besonders wichtig erscheinen.
Da wünsche ich dir, dass du da einen guten Weg findest, auch damit in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, weil ein paar Jahre werden es ja vermutlich noch. Ne? Du hattest gesagt, dass es so 5 bis 7 Jahre werden wahrscheinlich. Das ist auch nach wie vor wahrscheinlich das Zeitfenster, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und es gibt auch nach wie vor hinten keine Deadline, oder?
Nee, also die Deadline wird eher durch Geld im Prinzip kommen irgendwann. Aber das ist dann geht's halt anders weiter, sagen wir mal, wenn natürlich politisch sich Dinge ändern.
Was hast du heute noch vor?
Wahrscheinlich werde ich mich gleich in die Bibliothek begeben und noch mal ein bisschen schreiben und vielleicht paddeln gehen tatsächlich, genau. Um ein Paddelboot ausleihen zu können, muss man so eine sogenannte One-Card haben, eine Wasserkarte. Genau, und dann konnte ich Gott sei Dank diesen Kurs, den man dann dafür mitmachen muss, der auch teuer ist leider, konnte ich dann gegen Mithilfe mitmachen. Jetzt habe ich diese One-Card und kann mir halt immer vom, sowas wie ein Paddelverein im Prinzip, die Boote ausleihen. Und das ist natürlich toll, weil hier Longyearbyen ist ja in einem kleineren Fjord. Und dann kann man immer ein bisschen rumpaddeln und das einfach auch mal, um aus dem Ort rauszukommen, weil hier gibt es ungefähr 40 Kilometer Straße. Nicht alles dieser Straße ist innerhalb der Eisbärenzone, oder innerhalb des Ortes. Das heißt, es ist sehr, sehr begrenzt, wo man sich so ganz frei bewegen kann. Und da dann abends mal rauszukommen, finde ich doch sehr angenehm.
Katharina, ganz herzlichen Dank für das Update. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal wieder machen. Na, vielleicht, wenn du auf Island bist.
Ja, sehr gerne.
Danke für deine Zeit. Und ja, jetzt erstmal einen tollen Tag und dann eine gute Zeit, einen guten Sommer noch in Spitzbergen, auf Spitzbergen und eine gute Überfahrt nach Island.
Dankeschön.
Wenn ihr nochmal ein bisschen tiefer einsteigen wollt in die Reise von Katharina, lege ich euch sehr ans Herz, die erste Podcast-Folge mit ihr nochmal zu hören. Ich werde die verlinken in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christophförster.com/frei raus. Und in diesem Newsletter findet ihr immer weiterführende Infos und Links zu den Themen aus der Podcast-Folge und darüber hinaus. Wenn ihr den Newsletter erst später abonniert, also nachdem diese Folge erschienen ist, Wochen, Monate danach, das kann ja durchaus sein, dann guckt mal in den ersten Newsletter rein, den ihr bekommt. Da ist ganz unten ein Link drin, relativ klein gedruckt, aber ihr werdet den finden zum Newsletter-Archiv und da findet ihr alle Newsletter der vergangenen Wochen, Monate und Jahre. Also, da gibt's alle Infos nochmal zu dieser ersten Podcast-Folge und natürlich zu Katharinas Reise generell. Sie hat eine Website, auf der sie immer mal wieder ein paar News veröffentlicht. Da findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr sie unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Und natürlich findet ihr in dem Newsletter selbst immer nochmal andere Inspirationen, die jetzt mit Katharinas Reise so direkt gar nichts zu tun haben, sondern das können Ausrüstungsgegenstände sein, die ich euch empfehle. Das können YouTube-Filme oder Accounts sein. Das können auch Dokus sein. Da gucke ich immer mal wieder durch, was gibt es gerade Interessantes in diesem Bereich Reise, Natur, Outdoor, irgendwelche Abenteuer vielleicht. Oft Dokus in Mediatheken, die ihr auch kostenlos gucken könnt. Also das lohnt sich wirklich, sich diesen Newsletter mal zu abonnieren. Wenn ihr das noch nicht getan habt, macht das gerne und hört gerne nächste Woche wieder rein, nächsten Donnerstag. Da gibt es die neue Folge von Frei Raus, die dann gleichzeitig die letzte ist, bevor ich mit dem Podcast in die Sommerpause gehe, die so 4-5 Wochen ungefähr dauern wird. Im August ist der Freiraus-Podcast dann schon zurück mit neuen, mit frischen Folgen und mit neuer Inspiration für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.